Willkommen bei Frau Sensibelchen, deinem Mutmacher-Podcast für sensible Vielseitigkeit. Ich bin Silvia, hochsensibel, vielseitig interessiert und manchmal ein bisschen chaotisch. Ja, genau wie du vielleicht auch. Hier geht es um Mut, Mindset und darum, wie du deine Hochsensibilität und deine tausend Ideen als Superkraft nutzt, statt dich davon bremsen zu lassen. Lass uns gemeinsam rausfinden, wie du deinen Weg gehst, voller Freude, Klarheit und Selbstvertrauen. Also schön, dass du dabei bist und lass uns gleich loslegen. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Frau Sensibelchen. Ich freue mich wieder wahnsinnig, dass du heute eingeschalten hast und dabei bist, weil heute geht es wieder mal um eine ganz besondere Frage, die ich von einer ganz lieben Zuhörerin bekommen habe. Und zwar hat sie mich gefragt, ob sie nicht zu sensibel ist für die Arbeitswelt. Und wenn du auch zu den Menschen gehörst, die sich das vielleicht oftmals fragen, ja wirklich, so bin ich zu sensibel für diese Arbeitswelt oder vielleicht fragst du dich auch, würde ich in einem anderen Arbeitsumfeld oder überhaupt Umfeld viel mehr aufblühen, dann bist du hier richtig, ja, weil da geht es genau um diese Themen heute. Wir sprechen darüber, warum die Hochsensibilität kein Karrierehindernis, sondern sogar ein Karrierebooster sein kann. Und dann gibt es natürlich wieder ein paar persönliche Learnings, Erfahrungen von mir und ein paar wichtig wertvolle Methoden, die dich dabei unterstützen sollen, dass du damit gut zurechtkommst. Und da möchte ich gleich mal einsteigen mit den drei größten Herausforderungen, die wir hochsensiblen Frauen im Job haben. Also ich erzähle dir wahrscheinlich nichts Neues, wenn ich damit beginne, dass mit dem ersten Punkt der emotionalen Überlastung und Reizüberflutung. Wir Hochsensiblen nehmen ja Stimmungen, Geräusche, aber auch Erwartungen von anderen viel intensiver war. Und das kann natürlich schnell überwältigend werden. Ja, das kann uns schnell zu viel sein. Als Beispiel habe ich da, du sitzt vielleicht in einem Großraumbüro und du kannst dich absolut nicht konzentrieren, weil du irgendwie jede Bewegung, jeden Drucker, jede Diskussion von Kollegen, Kolleginnen im Hintergrund total wahrnimmst. Ich kann da auch von mir erzählen, ich habe, als ich damals bei dieser Firma war, wo ich lange Jahre bei einer Büromöbelfirma gearbeitet habe und da hatten wir unser Büro so mitten in der Produktion, also das war zwar ein abgeschlossener Bereich, also war auch ein mit Tür und alles, ja. Aber trotzdem haben wir, also meine Kollegin und ich, wir waren da zu zweit drinnen, haben alles von draußen wirklich intensiv gehört. Und mich hat das auch von Anfang an gestört. Also ich habe das irgendwie nicht positiv wahrgenommen, aber ich habe mir halt gedacht, naja, das werde ich schon gewöhnen. Ich hab's, ja, man redet sich dann natürlich auch ein, dass man sich daran gewöhnt und man gewöhnt sich ja auch dran. Ja, also ich habe mich dann schon auch in einer gewissen Form daran gewöhnt. Aber ich habe gemerkt, ich habe trotzdem immer so einen inneren Stresspegel verspürt. Und mir ist das erstmal so richtig bewusst geworden, als wir eines Tages im Büro waren, meine Kollegin und ich, oder ich war sogar allein, ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Und ich war zwar im Büro, weil wir was zu tun hatten, aber die Produktion, also die Halle, die stand still. Da war so ein Tag, wo die einfach stillgestanden ist. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, wie angenehm das war im Vergleich zu sonst. Genau. Und ich, wie gesagt, ich habe das ja viele Jahre durchgezogen. Ja, ich war ja viele Jahre dort. Es hat sich erst dann geändert, als unser Büro verlegt wurde. Und zwar raus aus dieser Produktionshalle, sondern in einem Bürobereich, wo auch rundherum Büros waren und wo unser Büro auch halbwegs abzuschließen war, also mit Türen. Und es war kein klassisches Großraumbüro, sondern es waren so Kojen, kleinere Büros, aber es waren keine richtigen Wände, keine Mauern dazwischen, sondern nur so Abtrennungen. Aber trotzdem war das natürlich viel ruhiger. Wenn jetzt im Büro daneben Leute gesprochen haben oder miteinander diskutiert haben, habe ich das zwar schon gehört, aber jetzt nicht richtig gehört, sondern ich habe es halt so schallgedämpft gehört. Also das war so, ja, das war abgedämpft und das war viel angenehmer. Und wenn dir das auch bekannt vorkommt, dann habe ich auch gleich mal eine Übung für dich, nämlich finde deine persönliche Reizschutzstrategie. Und ich habe das damals noch nicht gewusst, aber es gibt ja auch so Noise-Canceling-Kopfhörer. Also das sind so Kopfhörer, die man aufsetzt und die gewisse Frequenzen einfach rausfiltern. Man kann zwar hören, wenn jemand mit reinkommt und jemand mit uns spricht, das kann man hören, aber jetzt nicht, man bekommt nicht alles rundherum so mit. Und das wäre damals für mich eine coole, also gerade in der Produktionshalle, wirklich eine tolle Geschichte gewesen. Ich habe mir halt dann so geholfen, dass wir zum Glück nicht so viele konzentrierte Arbeitsphasen gehabt haben. Es waren viele Routinen. Deswegen haben wir auch einen Radio im Büro aufstellen können. Und das war halt dann so meine, ja, es ist natürlich nicht dasselbe, aber es hat mir doch zumindest von der Stimmung her, vom Fokus her und von der Stimmung her, das ein bisschen abgedämpft. Also der Radio ist natürlich, also jetzt im Moment ist es so, dass ich Radio eigentlich eher selten, also beim Autofahren brauche ich das und auch beim oder Podcast und so und beim Spazierengehen brauche ich das auch öfter oder was heißt brauche ich, aber da tue ich das gerne. Aber wenn ich jetzt zu Hause wirklich konzentriert arbeiten möchte, dann brauche ich gar nichts. Ja. Außer ich habe eine kreative Phase, das habe ich, glaube ich, letztes Mal erzählt. Wenn ich so eine kreative Phase habe, wo ich wirklich kreativ arbeiten möchte, dann ist mir auch egal, also dann ist es egal, wenn der Radio rennt oder wenn der Fernseher läuft. Also das ist total, das ist eher inspirierend sogar für mich. Ja. Aber deshalb meine ich, ja, das ist so unterschiedlich, deshalb meine ich, dass du einfach mal rausfinden musst, was ist deine persönliche Strategie, um dich vor diesen Reizen zu schützen bzw. sie abzumildern. Also da können eben, wie gesagt, so Noise-Canceling-Kopfhörer helfen. Und was natürlich auch wichtig ist, regelmäßige Pausen. Also Pausen sind ganz wichtig, gerade wir Hochsensiblen brauchen einfach unsere Pausen. Ich merke das so oft gerade jetzt wieder, dass wenn einfach viel ist, ja, viel emotionale Herausforderungen, auch wenn es positiver Stress ist, also wenn es ein Eustress ist, ein positiver Stress, trotzdem brauchen wir danach unsere Ruhephasen. Ja? Und was auch ganz wichtig ist, so ein bewusstes Nein sagen zu zusätzlichen Meetings oder irgendwelchen Aufgaben, die dich nicht nur jetzt vom Lärm her, sondern auch von der Emotionalen, von der Stressbelastung, die dich da zusätzlich fordern würden. Also hör gut in dich rein und finde raus, was deine persönliche Reizschutzstrategie ist. Der zweite Punkt ist natürlich unser bekannter Perfektionismus und die Selbstzweifel. Also du wirst in meinen kommenden Folgen immer wieder auch davon hören und ich werde in der, glaube ich, übernächsten Folge noch einmal auch intensiver über dieses Impostor-Syndrom und die Prokrastination sprechen, weil mir das wirklich ein Anliegen ist und weil es irgendwie immer Thema ist. Also in meinen Beratungen und auch bei mir selber, das poppt immer wieder mal auf. Ja? Und deswegen ist es mir auch so wichtig, dass ich dir da so viel wie möglich zur Verfügung stelle an meinen Learnings und ich lerne ja laufend dazu. Also auch wenn ich schon mal darüber erzählt habe, gibt es immer wieder neue Erkenntnisse dazu. Also, und du sollst natürlich davon profitieren. Also wie gesagt, der Perfektionismus und die Selbstzweifel, das sind die nächsten, der nächste Punkt unserer größten Herausforderungen im Job. Weil es einfach immer, ja, es ist fast immer die Präsenz da, dass wir zu hohe Erwartungen an uns selbst haben. Ja. Die Angst, einfach nicht gut genug zu sein. Und ich bearbeite das wirklich schon lange und sehr intensiv. Und das hat mir dann erst geholfen, dass ich jetzt das ein bisschen lockerer sehen kann, aber ich bin noch immer nicht ganz dort, wo ich gerne hin möchte. Und ich möchte dir da auch ein Beispiel bringen, und zwar wieder mal aus meiner eigenen Erfahrung. Und zwar, vielleicht kennst du das ja auch, du hast vielleicht eine Präsentation gehalten und alle loben dich, aber du siehst einfach nur diesen einen kleinen Fehler, den du gemacht hast und der wirkt einfach extrem. Und meine Geschichte dazu ist, ich habe vor, ja, das war noch in meinem Praktikum, bekam ich die Gelegenheit, beim Landesbüchereitrag im Waldviertel einen Vortrag zu halten. Ja, es ist damals um meine erste Diplomarbeit gegangen, da habe ich über das gesunde Lesen und die Auswirkungen geschrieben und dazu durfte ich einen Vortrag halten. Und das war natürlich für mich, da kannst du dir vorstellen, damals, ich hatte mein ganzes Leben noch nie einen Vortrag wo gehalten und dann darf ich mich da hinstellen. Und da waren das erste Mal sicher so, ich weiß jetzt nicht, zwischen 30, 35 Personen, die mir dazugehört haben. Und ja, das war für mich eine Riesen-Challenge, kannst du dir vorstellen. Aber ich habe mir gedacht, nein, ich will das. Also ich wusste, ich will das. Aber ich muss mich natürlich gut vorbereiten. Ja, das habe ich dann auch gemacht. Ich habe schon, also wirklich wochenlang zuvor an diesem Vortrag gearbeitet, an der Präsentation, Moderationskarten. Dann wollte ich das Publikum ein bisschen mit einbeziehen. Da habe ich dann was ausgedruckt und denen in die Hand gedrückt und so weiter und so fort. Ja, aus heutiger Sicht ist das natürlich, war das ein Anfängervortrag. Brauchen wir nicht reden, aber ich habe es über die Bühne gebracht. Ja? Ich war zwar so nervös, also ich hatte ja, ich weiß nicht, ob ich dir schon mal von meinen zitternden Knien erzählt habe, wo ich Angst habe, dass mir die einfach wegkippen. Ganz am Anfang habe ich das ja bei den Vorträgen, also auch in der Ausbildung gehabt, ja, wenn ich da vorne gestanden bin und habe irgendeinen Vortrag halten müssen, also meine Knie, die haben geschlottert. Ja, wenn du das kennst, brauche ich dir nichts erzählen. Ist Wahnsinn. Also es ist fast eine, ja, das ist auf jeden Fall eine Ausnahmesituation, aber fast eine Bedrohung, so ein Vortrag. Aber ich wollte es. Ja? Also das ist ja dann wieder das Spannende dran. Wenn man was will, dann will man schon über diese Hürden springen. Ja, auch wenn es irrsinnig schwer ist. Ja. Aber ich habe damals schon das Ziel gehabt, dass ich wusste, ich möchte den Menschen was weitergeben. Ich möchte die Leute von meinen Learnings profitieren lassen. Also es ist eigentlich interessant, jetzt wo ich es dir erzähle, wird mir das erst so richtig bewusst, dass ich das damals schon gewusst habe. Nur war es mir nicht bewusst. Ja. Also ich wollte was und es hat, weil ich es auf der einen Seite schon, ich konnte es nicht in Worte fassen. Ja. Keine Ahnung, wie ich das jetzt beschreiben soll. Aber ich habe halt diesen Vortrag gehalten und es war wirklich so, ich war natürlich froh, als es vorbei war und ich habe während des Vortrags etwas vergessen. Und dadurch, dass ich das vergessen habe, hatte ich den Eindruck, dieser Vortrag war irrsinnig fad. Ja. Ich habe dann immer in die Leute geschaut und habe gedacht, ja, keine Reaktion, oh mein Gott, ja, was denken die sich? Ja, das ist ja überhaupt das Schlimmste, wenn man so anfängt. Was denken die sich? Und die waren alle sowas von fadisiert, habe ich geglaubt. Ja. Es war aber dann tatsächlich so, dass es war mal kurze Pause und dann haben mich da schon ein paar Leute angesprochen und auch nach dem Vortrag habe ich sehr positive Rückmeldungen bekommen. Also es hat ihnen gefallen, es war interessant, es war abwechslungsreich. Und eine Dame hat mich sogar gefragt, ob man mich für Vorträge buchen kann. Ja, ich habe mir gedacht, okay, mein Gott, die macht das ja nur. Ja, das ist so dieser Glaubenssatz. Ja, ich habe mir damals gedacht, die macht das nur, weil sie nett sein möchte. ist ganz spannend gerade. Und das habe ich aber gar nicht so wahrgenommen. Also ich habe es zwar gehört und es hat mich schon gefreut, aber dieser eine Punkt, dass ich das vergessen habe und dass ich gedacht habe, dieser Vortrag war fad, hat mich die ganze Zeit beschäftigt. Das war einst für mich der größte, ja, jetzt habe ich schon mal so eine Chance quasi und dann verbocke ich das. Und natürlich ist das ja keinem Menschen aufgefallen, weil wenn was fehlt, die wissen ja nicht, was in meinem Kopf abgeht oder in meiner Planung steht. Aber das war wirklich so, wow, ja, das hat mich so geflasht, dass ich diesen Fehler gemacht habe. Und bei dieser Gelegenheit möchte ich dir ein bisschen was über ein Kurz ausholen und über den positiven Quotienten ein bisschen was erzählen. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast. Der positive Quotient besagt, dass wir quasi eine gesunde Balance brauchen zwischen positiven und negativen Gefühlen. Ja? Wir wissen natürlich, es ist ganz normal, negative Gefühle gehören auch zum Leben. Ich bin auch nicht der Fan eigentlich davon, dass man sagt negative Gefühle, weil die Gefühle sind für unser Leben genauso wichtig. Sie fühlen sich nur negativ an, ja, aber sie sind genauso wichtig und wir können und sollten sie auch gar nicht aus unserem Leben verbannen wollen, weil sie einfach alle, ja, weil alles einen Sinn hat. Aber es ist natürlich wichtig, dass wir eine gewisse Balance empfinden, damit wir jetzt so eine positive Lebenseinstellung aufbauen können. Und da gibt es eine Untersuchung, beziehungsweise es gibt auch ein tolles Buch darüber, und zwar Die Macht der guten Gefühle. Das kann ich nur empfehlen, da geht es auch darum. Und zwar habe ich auch recherchiert ein bisschen, und zwar habe bei der Hochschuldidaktischen Arbeitsstelle von der TU Darmstadt auch nachgelesen oder die neuesten Erkenntnisse dazu nachgelesen. Und zwar grundsätzlich ist es so, und im Buch ist es auch so beschrieben, dass auf jedes negative Erlebnis mindestens 3 positive Erlebnisse oder Gefühle folgen sollen, damit wir da wieder in Ausgleich kommen. Nach neuesten Erkenntnissen ist es aber sogar so, dass wir 5:1, also 5 positive Erlebnisse oder Gefühle nach einem negativen Erlebnis brauchen, um wirklich also in eine optimistische, positive Lebenseinstellung zu bekommen. Das Wichtigste ist aber auch, dass wir wirklich einen Blick auch dafür bekommen, die positiven Gefühle auch wahrzunehmen. Und da verweise ich wieder auf die Dankbarkeit. Das ist so wichtig, wirklich Dankbarkeit zu lernen. Ja, ich habe in einer anderen Folge schon mal über die Dankbarkeit gesprochen, aber ich merke, ich schweife schon wieder ein bisschen ab. Was nämlich auch sehr wichtig ist, um diesen Perfektionismus und die Selbstzweifel jetzt so ein bisschen wieder in den Griff zu bekommen, ist, wie ich letztes Mal schon in der Perfektionismus-Folge beschrieben habe, diese 80%-Regel. Ja? Also wirklich, und ich kann die nicht oft genug sagen, erlaube dir, Aufgaben bewusst nicht perfekt zu machen. Und dann reflektiere, ob die Welt wirklich untergeht deswegen oder ob das so ein großer Makel ist. Ja? Also in meinem Fall mit dem Vortrag war das sowas von egal in Wirklichkeit, weil es erstens kein Mensch gemerkt hat. Und selbst jetzt, wenn ich diese Folgen aufnehme, ja, ich bin mit mir schon viel, ja, ich spreche mit mir schon etwas wohlwollender. Ja. Ich verurteile mich jetzt nicht mehr, wenn ich da so Fehler mache oder wenn, ja, er ist perfekt und perfekt. Er ist unvollkommen, dieser Podcast, und ich, mittlerweile mag ich das sogar. Ja. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich mag das sogar, dass er ja auch Fehler hat, weil Fehler sind menschlich, das unterscheidet uns ja auch von der KI. Ja? Wir sind Menschen, wir machen Fehler. Auch die KI macht Fehler, ja, aber halt keine menschlichen Fehler. Aber wir dürfen Mensch sein, und das macht, also in meinen Augen, ich mag ja Menschen, die Ecken und Kanten haben und die zu ihren Meinungen stehen und die einfach sagen, was sie denken und die einfach so sind, wie sie sind. Ja? Und ja, und seit mir das auch bewusst ist, dass ich selber eigentlich diese perfekten Menschen, wie sie manchmal so ja, dargestellt werden, dass mich das gar nicht so anspricht, ja, denke ich mir, okay, nein, warum wohl? Vielleicht, weil ich eben auch unperfekt bin. Ja, genau. Dann kommen wir aber endlich auch zur dritten Herausforderung für uns Hochsensible im Job, nämlich die Schwierigkeit, dass wir uns abgrenzen und Nein sagen. Da hat es schon mal Themen dazu gegeben, also eine Folge dazu gegeben oder mehreren Folgen ist das sogar schon einmal angeklungen. Ja, unsere Harmoniebedürftigkeit, unser People-Pleasing, was daraus schließt und dass wir uns einfach so vieles zu Herzen nehmen. Ja, wir nehmen uns Dinge zu Herzen, die vom Gegenüber oft gar nicht so gemeint sind. Die Reize wirken eben anders intensiver auf uns. Ein Beispiel ist auch, dass vielleicht eine Kollegin dich um Hilfe bittet, obwohl du eh schon genug zu tun hast, aber du sagst nicht Nein. Und ja, ich kenne das so gut, man will da niemand vor den Kopf stoßen oder bei mir war es auch immer so dieses, ja, das tut man halt in der Firma, ja, man muss ja so quasi gehorchen, ist jetzt ein starres Wort, aber schon so aus Angst auch um den Arbeitsplatz, also bei mir ist das schon immer auch ein Thema gewesen, ja, teilweise jetzt noch. Aber also im Angestelltenverhältnis, aber Gott sei Dank nicht mehr so schlimm. Also ich arbeite da ja daran. Und ich glaube, das ist irgendwie so, wenn ich dann immer wieder sage, ich arbeite auch noch dran. Ich glaube, das ist so ein lebenslanger Lernprozess, weil wir sind ja so geboren. Aber das Schöne ist, dass du die Fortschritte auch kennenlernst. Und ich möchte dich da auch ein bisschen ermuntern, dass du dran bleibst. Ja, manchmal hört sich alles wirklich mühsam an. Man hat jetzt arbeitet sie noch immer dran und eh schon so lange. Und so. Ja, natürlich hört sich das manchmal mühsam an, aber es ist es nicht. Wenn du mittendrin bist und diese, und was auch wichtig ist, dir, dass du dir deine Fortschritte auch immer ein bisschen reinholst, ja, dass du dir die vor Augen führst. Wenn du überlegst, wo warst du vor einem Jahr gedanklich, wo bist du heute, dann merkst du mit Sicherheit sehr viele Fortschritte, so wie ich. Und deswegen ist es dann manchmal zwar mühsam, aber im Endeffekt einfach ist es Wachstum. Es ist einfach Wachstum. Und eine Übung zu diesen Grenzen setzen habe ich dir auch in einer anderen Folge schon erzählt, und zwar dieses Inga-Prinzip zum Nein sagen. Hör da nochmal gern rein. Aber es gibt auch eine, so möchte ich dir heute eine so Sofort-Stopp-Technik mitgeben. Einfach bevor du automatisch gleich ein Ja erwiderst, wenn dich die Kollegin fragt, dann atme einfach einmal tief durch und frag dich einfach, will ich das jetzt wirklich oder regt sich ein anderes Bedürfnis in dir, was du eigentlich jetzt lieber machen möchtest oder was dir wichtiger ist oder was gerade wichtiger ist für dich. Genau. So, und jetzt haben wir genug über die Herausforderungen gesprochen. Das würde ich sagen, das reicht für heute. Wir schauen uns jetzt die drei größten Stärken von Hochsensiblen an, weil darum geht es ja in Wahrheit, dass es kein Karrierekiller ist, hochsensibel zu sein, sondern dass es in Wahrheit ein Karrierebooster ist. Und da möchte ich jetzt den Blick mit dir drauf lenken. Weil die drei größten Stärken von uns Hochsensiblen im Berufsleben, das ist unsere tiefe Empathie und emotionale Intelligenz. Und das bedeutet einfach, dass wir ein besonderes Gespür haben für Menschen und diese zwischenmenschlichen Dynamiken. Ja? Also wie ich letztes Mal, hör gerne in die letzte Folge nochmal rein, so wo du dich vortasten sollst, wie ich davon gesprochen habe, dass du dich bei den Menschen einmal vortasten solltest, also so vorfühlen, was du denn erzählen kannst. Du merkst diese Reaktion der anderen sofort. Also das geht in Sekundenbruchstücken, hast du das gecheckt, wie da jemand reagiert. Darum fällt es uns auch leichter, uns langsam vorzutasten. Du merkst auch sofort, wenn eine Kollegin oder deine Chefin gestresst ist. Und du kannst sie dabei unterstützen oder ihr in Form der Kommunikation helfen, bevor sie es selbst anspricht. Das ist auch ganz spannend, wenn man da so reinfühlt. Und ich habe das wirklich jahrelang. Also ich war ja lange in dem Wirtschaft, im kaufmännischen Bereich, und da habe ich meine Hochsensibilität, also da habe ich mich wirklich oft fehl am Platz gefühlt. Ich habe es als Nachteil empfunden, hochsensibel zu sein. Ja. Vorher habe ich es gar nicht gewusst. Als ich es gewusst habe, ich meinte, oh Gott, ja, was tue ich jetzt hier damit? Hatte keinen, also für mich, ich habe es nicht gemerkt, dass ich das, also ich habe es nicht gespürt, dass ich das irgendwo einsetzen könnte. Dass ich es einsetzen kann oder, was heißt einsetzen, es ist ja immer da, aber dass ich es wirklich nutzen kann, das ist mir ja erst bewusst geworden, als ich Beraterin geworden bin. Und da natürlich auch nicht gleich am Anfang, aber da erst da ist mir bewusst geworden, was ich von den Menschen, von meinem Gegenüber mitbekomme. Wo ist wirklich Einfühlungsvermögen gefragt? Wo ist es wichtig, dass ich spüre, wie es meinem Gegenüber geht? Und deswegen möchte ich dich dazu anhalten, möchte ich dir empfehlen, such dir deinen, ja, wie der Fisch sein Wasser, such dir dein Wasser, such dir deinen Ozean, wo du wirklich gut schwimmen kannst, wo du dich wohlfühlst, wo du deine Talente leben kannst. Und gerade in der Hochsensibilität ist das so wichtig. Es ist so wichtig, dass du Rücksicht darauf nimmst, was bei dir los ist, dass du lernst, in dich reinzuspüren. Und such dir berufliche Umfelder, wo du genau das nutzen kannst, wo du, wenn du ein hohes Einfühlungsvermögen verspürst oder alles Mögliche spürst von deinem Gegenüber und du das im derzeitigen Arbeitsbereich nicht einsetzen kannst, dann wirklich schau dich um und such sie dir. Ja, es gibt sie. Ich habe es auch lange nicht gewusst. Ich habe es wirklich lange nicht gewusst, dass es das so gibt. Ich habe gewusst, ich habe immer gespürt, die Beratungen, ja, Psychotherapie, solche Dinge, das interessiert mich. Habe aber immer geglaubt, ich kann das nicht. Also ich, aus diversen Gründen, das habe ich in einer anderen Folge mal erzählt, habe ich gedacht, es funktioniert, also das kann ich nicht brauchen, da komme ich sowieso nie hin. Ja. Aber ich kann dir, also ich bin das lebende Beispiel dafür, du kommst dahin, wenn du möchtest. Wenn du spürst, du willst woanders hin, dann kommst du dahin. Und wenn du nicht weißt, wie du dahin kommst, dann melde dich bei mir. Also wirklich, ignoriere es nicht. Und denk dir auch nicht, du hast noch genug Zeit. Es ist wirklich schade um jeden Tag, den du vergeudest. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es so lange vorher gespürt. Ich habe mich dann auf andere Art und Weise da eine Strategie gefunden, wie ich das durchstehe quasi. Aber ich habe es so lange ignoriert und es wäre schöner gewesen, sage ich jetzt mal, wenn ich es früher schon geschafft hätte. Natürlich mit jetzt bitte nicht in die Selbstverurteilung gehen, ja. Wir müssen auch bereit sein dafür. Das ist das Nächste. Also wenn du zu viele Dinge hast, die dich zurückhalten davon, dass du ins Tun kommst, dann wäre es vielleicht einmal interessanter hinzuschauen, was hält dich denn zurück? Welche Glaubenssätze, welche Blockaden, welche inneren Hürden willst du denn nicht nehmen? Weil die kann man auch gut ausräumen. Genau. Ja, die zweite große Stärke ist natürlich die Kreativität und das innovative Denken von uns hochsensiblen Scannern natürlich, ja, weil wir sehen oft Lösungen einfach, die anderen gar nicht, ja, die fallen ihnen nicht ein oder die entgehen den anderen oftmals. Denke mal zurück, vielleicht hattest du in gar nicht so langer Zeit, überlege mal, ein komplexes Problem in deinem Arbeitsteam, im Arbeitsbereich, ja, oder in deiner Selbstständigkeit, ganz egal. Und du bringst plötzlich eine völlig neue Perspektive auf dieses Thema. Das haben die anderen gar nicht mitbedacht. Das kommt dir in den Sinn, aber den anderen fällt es oft gar nicht ein. Ich muss aber jetzt auch noch nochmal daran erinnern, es kommt auf unseren Stresslevel drauf an, ob wir diese Stärken auch wirklich einsetzen können. Weil, wie ich auch schon mal erzählt habe, wenn wir hochsensible in einem hohen Stresslevel sind, dann können wir nicht empathisch reagieren. Es geht nicht. Umso wichtiger ist es eben, wie schon gesagt, dass du dein Umfeld findest, wo du dich auch wirklich wohlfühlst. Weil gerade in den Bereichen, wo Kreativität, innovatives Denken gefordert sind, und das ist in jedem Bereich gefordert, kannst du es super toll einsetzen und nutzen, dass du vielleicht eine bist, die ein bisschen quer denkt, ja, oder die anders denkt oder die andere Perspektiven einfach mit hineinnimmt. Und ich weiß nicht, find, welche Technik dir dabei am meisten nutzt oder find es raus. Also ich möchte dich dazu ermutigen, rauszufinden, was deine Techniken sind, die dir da am besten helfen. Ja, das kann zum Beispiel Brainstorming sein oder andere Visualisierungstechniken. Vielleicht brauchst du Bilder, musst du dir Bilder suchen. Vielleicht zeichnest du einfach wild drauf los. Also ich liebe ja das Brainstorming und dann das Mindmapping. Ja, also so mal Wörter groß auf ein Flipchart oder auf ein großes Blatt zu schreiben, dann ein bisschen im nächsten Schritt zu clustern und dann das alles ja, in eine Map ein bisschen zu bringen, in eine Struktur. Also das funktioniert bei mir am besten. Was aber auch toll ist, ist, wenn man irgendwie Bilder oder Zeichnungen hinzufügt. Das finde ich auch toll. Das kommt immer, ist natürlich oftmals ein Zeitfaktor, aber ja, finde einfach raus, was dir da am meisten hilft und dir am meisten Spaß macht, natürlich auch. Als dritte große Stärke von uns Hochsensiblen im Beruf ist natürlich auch diese Detailgenauigkeit und diese tiefe Analysefähigkeiten, die wir auch haben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Hochsensible können sich einfach sowas von gut auf Details fokussieren, wo auch die andere teilweise nicht wahrnehmen. Ja? Und ein Beispiel wäre auch zum Beispiel, dass du als Lektorin arbeiten könntest, ja, weil du ganz schnell in einem Text Fehler erkennst. Ja? Und wenn das in einer Projektbeschreibung oder Projektantrag ist, dann kann das oftmals so große Ausmaße annehmen, dass du das ganze Projekt rettest, ja, oder Fehler in Zeichnungen, in Plänen oder was auch immer. Also es gibt irrsinnig viele Bereiche, wo du diese Detailgenauigkeit und diese Analysefähigkeit auch einsetzen kannst. Also ich war immer schon sehr gut im Rechtschreiben und wenn ich ein Dokument anschaue, ich erkenne so sehr schnell einen Rechtschreibfehler. Ja? Das ist nicht, weil ich da so toll bin, aber ich erkenne das schnell, auch bei mir. Wo ich aber dann schon wieder ein Problem habe, ist, wenn ich zu schnell sein möchte. Dann erlaube ich mir auch hin und wieder Fehler. Ja? So nach dem Motto perfekt, unperfekt ist das jetzt auch nicht so tragisch. Ja? Also es kommt ja immer darauf an, was wohin geht und wo gebraucht wird. Aber trotzdem ist es so, dass du gerade Fehler meistens schneller erkennst. Wie du das nutzen kannst, ja, das ist natürlich auch, es gibt Berufe, wo du wirklich sehr analytisch denken musst. Ja? Zum Beispiel in der Forschung oder eben in einem Lektorat, auch bei Strategieentwicklungen oder in der IT, ja, wenn Programme ganz genau durchsucht werden müssen oder alles, was viel mit Zahlen zu tun hat, wo man sehr genau sein muss. Also da muss ich sagen, da bin ich eher, ja, das ist jetzt nicht so meine Stärke. Ich sehe schnell etwas, aber bei Zahlen bin ich da jetzt nicht so gut. Bei der Schrift schon besser, obwohl es mir auch schon oft passiert ist, dass ich Fehler gemacht habe. Aber wie gesagt, da ist dann dieser Anspruch. Das liegt dann wahrscheinlich an dem Anspruch, lieber schnell raus als perfekt 100-mal drüber gelesen. Aber grundsätzlich, natürlich, wenn dir diese Detailgenauigkeit und das Analysefähigkeit, wenn dir das auch Spaß macht, dann such dir auch einen Bereich, wo du das wirklich nutzen kannst. Also da gibt es ja wirklich sehr viele Bereiche. Aber was ich bei diesen drei Stärken auch sagen möchte, die sind jetzt nicht bei jedem gleich stark ausgeprägt und es gibt wieder sehr viele Unterpunkte, die man noch berücksichtigen kann, sollte, muss in Wahrheit. Weil es natürlich sehr spezifisch oftmals ist und meistens ist man ja auch so ein Mischtyp. Ja. Ich wollte dir mit den Beispielen mit mir immer ein bisschen zeigen, naja, bei mir das ist gut, das weniger oder da tue ich mir leichter, da schwerer. Aber grundsätzlich ist das so auch wissenschaftlich belegt, dass das einfach diese Stärken sind von uns. Ja? Und ich glaube, es ist so, dass wir es selber halt nicht so merken. Es merken halt eher die anderen, weil für uns ist es ja selbstverständlich. Was ich von mir jetzt noch hinzufügen möchte, ist einfach, dass ich früher halt sehr oft das Gefühl gehabt habe, dass ich im Job falsch bin und meine Sensibilität zu verstecken muss. Ja, also das war wirklich ein Punkt, der hat mir sehr oft zu schaffen gemacht. Und auch der innere Kritiker in mir, der hat mich fast davon auch abgehalten, dass ich mich wieder selbstständig mache, obwohl ich ganz tief immer gewusst habe, das ist mein Weg. Also ich spüre das, ja. Aber trotzdem, diese innere Kritik, dieses nicht gut genug sein, das verlangt mir schon einiges ab. Aber ich wachse ständig. Ich wachse fast täglich daran. Und du kannst das auch. Ja, wenn ich das kann, kannst du das 100-mal. Ja, also da gibt es einfach nichts dran zu rütteln, weil ich bin überhaupt nichts Besonderes. Ich bin ein Mensch, ganz normal wie du. Und habe meine 1000 Selbstzweifel noch immer, aber ich arbeite halt dran. Und vielleicht ist das der Unterschied. Aber du schaffst das auch, wenn du möchtest. Und auch hat es natürlich eine gewisse Zeit gedauert, bis ich herausgefunden habe, dass meine Hochsensibilität jetzt genau eigentlich das ist, was mich jetzt auch erfolgreich macht in meinem Beruf, was meine Beratungen erfolgreich macht, wo die Klienten, Klientinnen rausgehen mit dem Gefühl, mit einem Lächeln rausgehen, mit einem Mehrwert rausgehen. Das musste ich aber mal erleben zuerst und dann natürlich auch spüren. Und das ist ein wunderbares Gefühl. Also das ist wirklich toll. Und auch, dass ich hier mich im stillen Kämmerlein mit dir jede Woche unterhalten darf. Das ist eine wunderschöne Geschichte und das hätte ich mir früher, ja, hätte ich nicht zu träumen gewagt, dass ich das jemals so hinbekomme. Ne? Der Schlüsselmoment für mich war tatsächlich der Tag, an dem ich realisiert habe, dass ich hier genau richtig bin. Dass ich hier jetzt genau richtig bin. Und im Gegensatz zu früher habe ich gedacht, ich bin falsch und der Ort ist richtig. Es war aber gerade umgekehrt. Ich war immer richtig, nur der Ort war falsch. Aber das ist natürlich ein gewisser Prozess, bis man das rausfindet. Wenn ich Hilfe, wenn ich Unterstützung gehabt hätte, wäre es mir wahrscheinlich schon früher bewusst geworden, aber so hat es halt einige Zeit gedauert. Drum ermuntere ich dich gerne, wenn du da Fragen hast, ganz egal, wende dich an mich, schreib mir, also ich bin da jederzeit gerne für dich da. Und jetzt möchte ich dir zum Abschluss noch 3 konkrete Übungen mitgeben, damit du wirklich deine Sensibilität als Stärke nutzen lernst. Und zwar eine Übung ist, das ist eine meiner Lieblingsübungen, der Zukunfts-Ich-Brief. Zwar, ich weiß nicht, ob hab's, glaube ich, schon mal erzählt, schreib dir selbst einen Brief aus der Zukunft. Was hat dein Zukunfts-Ich erreicht und was würde er dir heute raten? Also schreib dir, wenn du in 3 oder 5 Jahren, wo du stehen möchtest, schreib dir einen Brief an dich zurück heute und lass dir von dir selbst erzählen, was du geschafft hast und wie du es geschafft hast. Also es ist eine sehr, sehr mächtige Übung und unterschätze das nicht. Auch wenn es am Anfang schwerfällt, dass du dich in den Zukunfts-Ich reinversetzt, aber spür mit allen Sinnen rein, wie es sich dann anfühlt, wenn du dein Ziel erreicht hast. Was siehst du? Was hörst du? Was spürst du? Wie fühlt sich das alles an? Und was denkst du? Es ist wirklich eine extrem tolle Übung. Als 2. Übung möchte ich dir dann noch mitgeben, die Energieliste heißt die. Und zwar schreib 2 Listen. 2 Listen. In der einen Liste schreibst du rein, was gibt dir Energie in deinem Job? Und in der anderen, was raubt dir die Energie? Und wenn du das gegenübergestellt hast, dann versuche, das Energiezehrende zu minimieren. Das können Personen sein, mit denen du dich vielleicht weniger triffst. Das kann sein, dass du vielleicht intern einfach deinen Job in der Firma wechselst. Das kann sein, dass du dir zusätzlich etwas dazu holst, damit das andere wegfällt. Ja? Aber schau, dass das, was dich auffrisst, deine Energie, deine Energiebalance zehrt, dass du das minimierst oder outsourcest. Ja, vielleicht holst du dir einfach jemand für diese Tätigkeiten, die dir zu viel Energie rauben. Holst du dir jemand ins Boot oder schlägst es jemand vor oder wenn du selbstständig bist, übergib das einem Experten, einer Expertin, die dir vielleicht einiges abnimmt. Ja, Buchhaltung ist so ein klassischer Bereich, den ich zum Beispiel sehr gerne abgebe. Und dann die dritte Übung ist, ja, wie ich schon ein bisschen angekündigt habe, ein Dankbarkeitsprotokoll. Also wirklich notiere dir täglich 3 Dinge, die du an deiner Hochsensibilität schätzt. Und ich weiß, am Anfang ist das nicht so einfach. Also beruhige dich, wenn es am Anfang schwierig ist, aber denk wirklich jeden Tag, lass den Tag Revue passieren und notiere dir 3 Dinge, die du wegen deiner Hochsensibilität als positiv empfunden hast, als positiv erlebt hast und sei dafür dankbar, weil so schärfst du deinen Blick auf das Positive. Und das haben wir ja vorher beim positiven Quotienten gehört, dass das sehr wichtig ist für eine positive Lebenseinstellung. Und wenn du dir jetzt vielleicht noch denkst, ja, aber ich weiß ja gar nicht, wie ich meine hochsensiblen Stärken im Job nutzen soll, dann habe ich jetzt noch eine Plus-1-Bonusübung sozusagen für dich. Und zwar möchte ich, die Übung heißt Hochsensibilitätsprofil, ich möchte, dass du dir folgende 3 Punkte aufschreibst. Überlege mal 3 Situationen, in denen deine Hochsensibilität eben ein Vorteil war. Dann im zweiten Schritt 3 Momente, in denen du dich unwohl gefühlt hast und warum. Und dann, welche Veränderung du brauchst, um dich im Job wohlzufühlen. Und diese 3 Fragen sind wirklich die gehen sehr tief, weil so weit denkt man ja meistens nicht. Und das bringt mich jetzt auch zur Zusammenfassung, worüber wir heute gesprochen haben. Wir haben darüber gesprochen, dass die Hochsensibilität kein Karrierehindernis ist, sondern sie sogar ein Booster ist, dass Selbstzweifel und Perfektionismus unsere größten Probleme sind und nicht unsere Fähigkeiten und dass du mit den richtigen Strategien deine Sensibilität in Karrierebooster verwandeln kannst. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, dann melde dich gerne bei mir, schreib mir deine Fragen, schreib mir deine Meinung dazu. Weil das Wichtigste, was ich hoffe, dass du aus dieser Folge heute mitgenommen hast, ist, dass nicht du zu sensibel für diese Arbeitswelt bist, weil die Welt, die braucht Menschen wie dich, sondern dass du dich einfach nur am falschen Ort befindest. Wenn dir die Folge gefallen hat, bitte hinterlasse mir ein positives Feedback, eine Bewertung, ein Kommentar oder schreib mir deine Fragen auf Facebook, Instagram oder per E-Mail. Ich beantworte sie gerne in den kommenden Folgen und ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass du dabei warst. Deine Silvia.